ARD.
Man kann mit jedem verhandeln, aber weil er nicht legitim im Amt ist, hat er kein Recht, etwas zu unterschreiben.
Das hat der russische Präsident Putin über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesagt und dessen Reaktion kam prompt. Sprechen wir gleich drüber.
Wir schauen auch auf die Drohnenangriffe der letzten Nacht, sowohl in Russland als auch in der Ukraine.
Außerdem geht es nochmal um die russische Delegation in Syrien. Was hat Kreml-Sprecher Peskow dazu gesagt, beziehungsweise was nicht?
Und unsere Nahost-Korrespondentin Nina Amin hat sich unter jungen Syrern umgehört, die mit den gelockerten EU-Sanktionen viele Hoffnungen verbinden.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump wird ja viel darüber spekuliert, wann es denn nun zu einem Treffen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Putin kommt. Fast täglich betont der Kreml jetzt, dass er dazu bereit ist, aber noch auf entsprechende Signale aus Washington wartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat davor gewarnt, dass Putin Trump vermutlich manipulieren möchte. Wie sieht da jetzt die Entwicklung aus?
Also gestern Abend hat Putin im staatlichen russischen Fernsehen gesagt, dass er sich Verhandlungen über die Ukraine vorstellen könnte, allerdings gleichzeitig gesagt, nicht mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Dem hat er die Legitimität abgesprochen, mögliche Abkommen zu unterzeichnen. Unter welchen Bedingungen Putin zu Friedensverhandlungen bereit wäre, das berichtet Stefan Lag.
Man kann mit jedem verhandeln, aber weil er nicht legitim im Amt ist, hat er kein Recht, etwas zu unterschreiben. Wenn er an Verhandlungen teilnehmen möchte, werde ich Personen benennen, die diese Verhandlungen führen werden. Bitte schön. Die Frage der endgültigen Unterzeichnung von Dokumenten ist ein sehr ernstes Problem, da die Verträge die Sicherheit sowohl der Ukraine als auch Russlands langfristig garantieren sollen. Verächtlich spricht die russische Propaganda schon seit langem vom Kiewer Regime, das sich an die Macht geputscht habe. Putin behauptet zudem, dass Selenskyjs Amtszeit von 5 Jahren überschritten sei und auch unter Kriegsrecht nicht hätte verlängert werden dürfen, was de facto so nicht stimmt. Laut ukrainischem Recht ist das Abhalten von Wahlen, während Kriegsrecht gilt, verboten. Doch Putin behauptet beharrlich weiter, Selenskyj dürfe nichts unterzeichnen. Und er bringt den ukrainischen Parlamentspräsidenten ins Spiel, wohlwissend, dass Selenskyj nicht darauf eingehen dürfte. Bitte lassen Sie den Vorsitzenden der Rada dies gemäß der Verfassung tun. Wenn man den Wunsch hat, kann man jedes rechtliche Problem lösen. Bisher sehen wir einfach keinen solchen Wunsch. Für den russischen Menschenrechtsaktivisten und Journalisten Sergei Pachomenko ist die Haltung Putins nicht überraschend und Ausdruck eines tiefsitzenden Hasses. Selenskyj habe nicht nur verhindert, dass Russland die Ukraine im Handumdrehen einnehmen konnte, sondern sei inzwischen zu einer weltweit bewunderten Persönlichkeit gereift. Im YouTube-Kanal Breakfast Show von Alexander Plushev, ehemals Echo Moskwa, meinte Pachomenko, Putin versucht, Selenskyj zu zerstören. Er hat eine persönliche Beziehung zu diesem Mann. Er ist eifersüchtig auf ihn. Weil er natürlich sehr beeindruckt war, wie viel Unterstützung Selenskyj in der ersten Phase des Krieges bekam, sowie Respekt und Bewunderung, wie die Menschen auf der ganzen Welt von ihm inspiriert wurden. Deswegen versuche Putin, Selenskyj als das große Hindernis darzustellen, so Pachomenko.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat inzwischen auf die Äußerungen Putins reagiert, dazu aus Kiew Rebecca Barth.
Russlands Machthaber Putin habe Angst vor möglichen Verhandlungen. Das behauptet der ukrainische Präsident Selenskyj auf dem Online-Dienst X und reagiert damit auf umstrittene Äußerungen des Kreml-Chefs, der Selenskyj unter anderem seine Legitimität als ukrainischer Präsident abgesprochen hatte. Putin versuche, den Krieg gegen die Ukraine zu verlängern, schreibt Volodymyr Selenskyj auf X. Dabei bestehe die Chance auf einen echten Frieden.
Letzte Nacht hat es wieder gegenseitige Luftangriffe zwischen der Ukraine und Russland gegeben, vor allem mit Drohnen. Was wissen wir darüber?
Russland meldet insgesamt 104 abgefangene und zerstörte ukrainische Drohnen. Örtliche Behörden berichten, dass die Ölraffinerie der Stadt Kstovo in der Region Nizhny Novgorod getroffen wurde. Das ist noch weit hinter Moskau. Demnach ist ein großes Feuer in der Anlage ausgebrochen. Außerdem meldet der Gouverneur von Belgorod einen Verletzten bei einem Angriff auf einen Wohnblock. Laut ukrainischem Militär hat Russland seinerseits mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M und 57 Drohnen angegriffen. Es gab in zahlreichen Regionen Luftalarm. Das Militär habe 29 russische Drohnen abgeschossen, 14 Drohnen hätten ihre Ziele nicht erreicht. Über den Verbleib der übrigen Drohnen ist nichts bekannt.
Und wie sieht's an der Front im Südosten gerade aus?
Da rückt die russische Armee in der Region Donetsk weiter vor. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat mitgeteilt, dass die russischen Truppen eine weitere Ortschaft südlich der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk eingenommen haben. Das Gebiet gehört zu den Frontabschnitten, an denen derzeit die heftigsten Gefechte stattfinden. Weiter nördlich sind vor allem Chassiv-Yar und Toretsk umkämpft. Auch dort hat Russland zuletzt Geländegewinne vermeldet.
Dann wechseln wir jetzt den Standort, aber es geht weiterhin um Russland. Wir hatten ja gestern schon darüber berichtet, dass eine russische Delegation nach Damaskus gereist ist. Hat Moskau sich dann mittlerweile zu den Zielen der Reise geäußert?
Ja, der Kreml hat erstmal nur die Bedeutung eines Dialogs mit der neuen Regierung in Syrien unterstrichen, in dem es auch um die Zukunft seiner Militärbasen dort geht. Kreml-Sprecher Peskow hat keine Einzelheiten zu der gestrigen Reise genannt, auch nicht zu Berichten, denen zufolge die syrischen Behörden von Moskau eine Entschädigung verlangen. Peskow hat auch nichts zu einer möglichen Auslieferung des nach Russland geflohenen ehemaligen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gesagt, was die neue Regierung ja verlangt. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA berichtet, bei den Gesprächen sei es unter anderem um Russlands Rolle bei der Wiederherstellung des Vertrauens des syrischen Volkes gegangen. Besprochen worden seien konkrete Maßnahmen wie Wiedergutmachung, Wiederaufbau, Erholung der Wirtschaft und so weiter. Es wird aber, wie gesagt, auch sicherlich darum gegangen sein, dass Russland seine Militärstützpunkte in Syrien behalten will, darunter den Hafen in Tartus, Russlands einziger und strategisch sehr wichtiger Zugang zum Mittelmeer.
Die EU-Außenminister haben ja am Montag beschlossen, die Sanktionen gegen Syrien zeitweise zu lockern. EU-Bürger und Firmen aus Europa können also in begrenztem Umfang dort wieder Geschäfte machen oder Waren exportieren. Wie kommt das in Syrien an?
Dazu hat sich unsere Nahost-Korrespondentin Nina Amin umgehört in der Altstadt von Damaskus. Sie hat abends die Cafés besucht, in denen viele junge Leute zusammensitzen und Pläne schmieden. Und mit drei jungen Syrern hat sie gesprochen und die versprühen viel Optimismus.
Treffpunkt Altstadt Damaskus. Die Gassen im Stadtviertel Bab Touma sind abends voll. Junge Syrer und Syrerinnen treffen sich in Cafés. Fast zwei Monate nach dem Sturz von Langzeitherrscher Assad ist in der syrischen Hauptstadt immer noch viel Euphorie zu spüren über die neuen Freiheiten. Mittendrin ist Ahmed Basha mit Freunden unterwegs. Der Deutsch-Syrer arbeitet als Elektroingenieur bei einem großen Berliner Energieversorger. In Damaskus hat er besonders die Hausdächer im Blick.
Ich kann es gar nicht warten, bis ich meinen Arbeitskollegen zeige, dass wir da überall Solaranlagen haben.
Beim Thema Solarenergie sei man in Damaskus viel weiter, schwärmt der 31-Jährige.
In Deutschland gab es eine lange Zeit Forderung, dass Leute Solaranlagen auf Dächer haben. Hier fast jeder Dach.
Solaranlagen, um die größte Not zu lindern. Oft ist es die einzige Möglichkeit, überhaupt Strom für den Kühlschrank oder Beleuchtung am Abend zu generieren. Wenn jetzt die EU-Sanktionen gegen Syrien zeitweise aufgehoben werden, können Gelder aus dem Ausland in den Wiederaufbau der maroden Energieversorgung fließen. Außenministerin Annalena Baerbock begrüßte den Schritt. Firmen wie Siemens könnten jetzt investieren. Ahmed Basha setzt auf genau diese deutschen Firmen. Auch für seine berufliche Zukunft.
Also wenn ich das kombinieren kann, indem ich für eine deutsche Firma Syrien aufbauen kann, das wäre bei mir das Best-Case-Szenario.
Wie Ahmed ist auch Sama al-Baradan vor Jahren vor dem Bürgerkrieg nach Europa geflohen. Sie hat neben der syrischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft und gerade ihr Jurastudium in Wien abgeschlossen. Der Sturz von Assad hat für sie alles verändert.
Meine ganze Lebensplanung in Österreich so für die nächsten 5 Jahre war eigentlich schon fixiert. Ich mache die Anwaltsausbildung dort und so. Aber eben nach dem, was passiert ist, hat sich alles geändert. Für mich war es dann emotional zumindest klar, dass ich eine Rolle auch in Syrien haben will.
Deshalb arbeitet sie erstmal in der syrischen Hauptstadt ehrenamtlich im Auftrag für das syrische Zentrum für Rechtsstudien und Rechtsforschung. Eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin, die jetzt unter Assad begangene Gräueltaten an politischen Gefangenen in syrischen Gefängnissen dokumentiert. keine leichte Arbeit, sagt die 29-Jährige. Sie sichtet und scannt täglich Akten. Viele dokumentieren furchtbare menschliche Schicksale.
Ein weiterer Schritt ist die Aufgabe, eben diese Daten zu analysieren und möglicherweise die zu verwerten in einem gerichtlichen Verfahren.
Al-Baradan hofft, dass das mit den neuen Machthabern möglich sein wird. Die Aufarbeitung der Vergangenheit. Auch Ahmed aus Berlin weiß nicht, in welche Richtung sich sein Land unter der islamistischen HTS-Miliz politisch entwickeln wird. Er ist erstmal optimistisch und hofft auf viele Geldgeber aus dem Ausland. Wo sieht er seine Zukunft? In seiner alten Heimat oder Berlin? Schwer zu sagen, meint Ahmed. Seine Gefühlslage beschreibt er so.
Du warst richtig in jemanden verliebt und du dachtest, er ist nicht mehr da oder er ist tot. Und dann hast du jemand anderes kennengelernt. Du bist jetzt verheiratet, du hast auch Kinder. Plötzlich kommt die erste Liebe wieder. Was machst du da?
Denn auch Deutschland habe er viel zu verdanken und auch dort werden Elektroingenieure dringend gebraucht.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.